Wir haben vor gut 2 Wochen das letzte Mal Gottesdienst gehabt und haben dort die Weihnachtsgeschichte miteinander angeschaut. Und es ist dort um Menschen gegangen, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind. Der Christian hat sie wie folgt beschrieben gehabt. Es sind Verachtete und Unbildete, Einfache. Sie haben als unehrlich gelten, unzuverlässig. Niemand ist gern mit ihnen zusammen gewesen und sie haben nichts zu sagen gehabt. So in der Pöbel halt. Und wisst ihr noch, was Gott ihnen und auch den anderen in der Weihnachtsgeschichte immer und immer wieder gesagt hat, wenn er ihnen begegnet ist? Er hat gesagt, fürchte dich nicht. Gott sagt ihnen damit, heb keine Angst. Gott ist da. Gott ist stärker als das, wo du damit kämpfst. Gott sieht weiter als das, was vor dir liegt. Gott versorgt dich mit dem, was du tagtäglich brauchst. Fürchte dich nicht. Heute geht es um einen Mann mit einem komplett anderen Hintergrund. Ihr habt ja schon gehört, dass es die nächsten paar Sonntage um das Buch vom Prediger geht. Und ich mache heute eine Einführung in das Buch und habe sehr viele Informationen einmal zusammengefasst. Die meisten Theologen gehen heute davon aus, dass das Buch vom König Salomo geschrieben ist. Für mich spielt das heute keine Rolle und wir werden es auch nicht thematisieren. Man sagt aber an dem Verfasser von diesem Buch, es ist ein Kohelet. Ein Kohelet ist ein Mann, der Menschen versammelt, um zu ihnen zu reden. Was für Menschen, dass er in dieser Predigt, die er da geschrieben hat, versammelt hat, das steht nicht. Aber sein persönlicher Hintergrund, der ist in diesem Buch ziemlich genau beschrieben. Und es ist wirklich sehr, sehr ein anderer Hintergrund, wie von den Menschen, die wir vor 2 Wochen davon gehört haben. Es steht nämlich über seinen Hintergrund, er war einmal König von Israel gewesen. Er hat Häuser gebaut, ganzen Haufen. Er hat Weinberge gehabt. Er hat Perke und Gärten gepflanzt. Er hat x Knechte und Mägde gehabt. Er hat mehr Schafe und Rinder gehabt als alle anderen vor ihm. Er hat Gold, Silber und Schätze aus fernen Ländern gehabt. Frau und Frauen. Er hat einfach alles sich gönnt, was sein Herz begehrt hat. Ein crazy Leben, finde ich. Lust auf das, also gönne ich mir das. Ich nehme an, die meisten von euch wissen, zu was für einem Schluss er in seiner Predigt gekommen ist. Er kommt zum Schluss, fürchte Gott. Er kommt zum Schluss, hab Angst vor Gott. Gott ist auch da. Du bist nicht so stark, dass du mit allem allein kämpfen kannst. Du bist nicht so gescheit, dass du alles erlegt hast. Und du kannst nicht alles vorausplanen. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast oder mir dir das vorwirft, du kannst dich nicht mit allem selber versorgen oder ab- oder versichern. Fürchte Gott. Die 2 Aussagen sind für mich kein Gegensatz, aber es sind 2 verschiedene Aussagen zu Menschen von 2 komplett anderen Hintergründen. Und das liebe ich an der Bibel, sie redet zu Kraut und Rüebli. Der reiche, gescheite Mann kommt also in seinem Buch, trotz oder vielleicht auch gerade weg seinem crazy Hintergrund, noch zu vielen anderen Erkenntnissen. Eine zentrale davon ist das, was das Thema heute ist, nämlich alles ist nichtig. Das Leben unter der Sonne ist ein Haschen nach Wind, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn du das Gefühl hast, das ist etwas Neues, kannst du sicher sein, das hat es schon mal vor dir gegeben. Er zählt diverse Sachen auf, die er untersucht hat oder analysiert hat, und die er als nichtig empfindet. Darunter fällt zum Beispiel das Anhäufen von Reichtümern, dann deine Weisheit, deine Mühe, deine Leistungen, deine Erkenntnis, Ehre und Macht, die Arbeit, aber auch das Vergnügen, auch das Streben nach Weisheit und Erkenntnis, ja sogar Religiosität, also ob du Gott fürchtest oder nicht, eben alles ist nichtig. In dem Buch vom Prediger kommt 38 Mal das Wort nichtig vor. Und auf Hebräisch heisst das Wort Hevel. Hevel heisst, hat verschiedene Bedeutungen im Hebräisch, wie ja so viele hebräische Wörter, die verschiedene Bedeutungen haben. Und es wird auch in dem Buch vom Prediger unterschiedlich gebraucht. Aber es bezieht sich im ganzen Buch vom Prediger, egal in welchem Kontext, immer aufs Art, aufs Wesen vom menschlichen Handeln unter der Sonne. Also aufs irdische Handeln. Ich habe 3 Bedeutungen rausgenommen. Also, nichtig bedeutet zum Beispiel vergänglich. Auf Hebräisch das Wort Hevel heisst das gleiche wie Rauch oder Dampf. Man kann es zwar sehen und hat das Gefühl, es ist fest, aber wenn man es versucht zu greifen, entgleitet es einem. Hevel ist vergänglich. Hevel bedeutet auch sinnlos oder bedeutungslos. In dem Fall heisst das nicht unbedingt, dass die Sachen keine Bedeutung haben, aber dass die Bedeutung nicht klar ist. Zum Beispiel, dass sie nie klar ist. Also beziehungsweise, es funktioniert nicht immer so, wie du denkst, dass es dann rauskommt. Du kannst nicht A tun und erwarten, dass immer B daraus resultiert. Das wird der Prediger damit sagen. Es hat nicht unbedingt einen Zusammenhang. Es ist unübersichtlich oder unkontrollierbar, weil dir nichts im Leben ein gutes Leben garantiert. Weder Reichtum, eben noch die anderen Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, nicht mal Weisheit, nicht mal Ehrfurcht vor Gott. Nichts garantiert dir ein gutes Leben. Und die dritte Bedeutung ist unverständlich und rätselhaft. Es gibt so viele unbeantwortete Fragen vom Leben und für uns ist einfach mega vieles ein Rätsel. Weil Gott enthüllt nur immer so viel zu dem Zeitpunkt, wo er für gut empfindet. Über das werden wir auch in den nächsten Sündigen mal darüber reden. Das ist das Kapitel mit «Alles hat seine Zeit». Der Prediger führt drei Hauptgründe an, wieso dass er zu dem Schluss kommt, dass alles Irdische nichtig ist. Und auch da fasse ich die Gründe, die über die ganzen 12 Kapitel sind, zusammen. Erstens sagt er, es ist nichtig, weil wir im Laufe der Zeit unterstellt sind. Generationen kommen, die Generationen gehen, die Sonne geht auf und sie geht wieder unter, der Wind weht vom Norden in den Süden und vom Süden wieder im Norden und hin und her. Also meine ganze Existenz in dem ganz grossen Innen, in dem universellen gesehen, ist eigentlich ein Wimpernschlag. Es ist der Lauf der Zeit, wieso dass es eben nichtig ist, das, was wir machen oder daran hängen. Das Zweite ist die Zufälligkeit vom Leben. Das hat ein bisschen auch wieder mit dieser Bedeutung zu tun. Das Leben ist unkontrollierbar und es ist unvorhersehbar. Wenn du das Leben meistern willst, dann bereitest du dich am besten auf einen Sturz vor. Du kannst das Leben nicht kontrollieren, also hör dich einfach auf, um es probieren, sondern geniesse einfach den Moment. Iss, trink und freu dich. Zu dem Schluss kommt er immer wieder. Und auch darüber werden wir einen Sonntag uns damit beschäftigen. Und der dritte Grund ist, wir werden alle sterben. Egal, ob du gescheit, dumm, reich, arm, gottesfürchtig, gottlos, irgendetwas bist, am Schluss sind wir alle tot. Alles ist nichtig, alles ist Hevel. Ja, ich glaube, es hilft, das Leben einmal aus dem Blickwinkel vom Tod aus zu betrachten, weil wir nichts ins Grab mitnehmen. Weil wenn ich es vom Tod aus betrachte, dann wird vieles in der Retrosperspektive unwichtig und unbedeutend. Ich behaupte jetzt, die älteren Leute als ich haben das schon besser begriffen als ich, weil ich wenigstens das Gefühl habe, vielleicht, der Tod ist noch weit entfernt. Aber auch wenn, es haben auch sehr viele weltliche Menschen das verstanden. Ich bin ein Apple-Fan und der Steve Jobs ist der Gründer von Apple und ich habe mal seine Biografie gelesen und er hat in einem von seinen Reden hat er auch über den Tod geredet. Er hat eine Diagnose bekommen von einem bösartigen Krebs und dass er bald wird sterben. Und er hat dazu gesagt, die Überlegung, dass ich bald tot sein werde, ist für mich die wichtigste Hilfe bei den wirklich grossen Entscheidungen im Leben. Weil fast alles andere, also den anderen Leuten ihre Erwartungen, mein Stolz, meine Versagensangst, wird im Angesicht vom Tod unwichtig. Es bleibt nur, was wirklich wichtig ist. Wer bedenkt, dass er sterben wird, der fällt nicht der Illusion zum Opfer, er hätte etwas zu verlieren. Man ist sowieso nackt. Ich finde es super und spannend, von weltlichen Menschen zu lernen, was sie schon vor mir begriffen haben. Ich finde das sehr wertvoll. Und gleich finde ich, noch viel mehr als das interessiert mich einmal, was Jesus dann dazu sagen würde. würde Jesus am Kohelet widersprechen. Der sagt, mit dem Leben da hat Gott den Menschen aber ein übles Geschäft gegeben, um sich damit abzuplagen. Stimmt schon ein bisschen, oder? Findet Jesus das Leben auch deprimierend? Ist in seinen Augen auch alles nichtig? Beim Nachdenken über das ist mir immer wieder eine Geschichte aus dem Neuen Testament dazu in den Sinn gekommen. Und es ist die vom reichen Jüngling, der zu Jesus geht und ihn fragt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe. Die Geschichte kommt da in 3 Evangelien vor. Ich erzähle sie jetzt nicht. Aber Jesus hat in allen 3 steht die Antwort von Jesus am Schluss, wo er sagt, eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folg mir nach. Er sagt ihm, geh, verkauf alles und verteile es an die Armen. Es geht darum, irdische Schätze loszulassen. Sie sind vergänglich, sie können kaputt gehen, sie können dir weggenommen werden, sie sind alleingabe. Lass deine irdischen Schätze los. Für den Jüngling hat das geheissen, so wie ihn Jesus auffordert, alles zu verkaufen und dann sogar auch noch das Geld davon weggeben. Ich finde, es ist schon gerade mega eine krasse Aufforderung. Und ich glaube nicht, dass das für uns das heute immer in jeder Situation auch heisst. Aber ich glaube auch, dass wir uns nicht immer 100 Gründe zurechtlegen können, wieso ich meine irdischen Schätze eben festhebe. Es haben auch noch andere alles verkauft. Der Perlenhändler hat alles verkauft. Der Bauer, der den Schatz im Acker gefunden hat, hat auch alles verkauft. Sie haben es eben freiwillig gemacht. Sie haben eben gecheckt, für was sie es machen. Ich kann mir vorstellen, dass es der Jüngling auch gecheckt hat in dem Moment, weil es steht, er ist traurig davon gelaufen. Er hat gemerkt, dass es eigentlich es wert wäre, aber er hat es nicht geschafft. Ich glaube, ich wäre dem in vielem gleich. Die zweite Aufforderung, die Jesus macht, die zweite Aussage, die er macht, ist, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Was ist jetzt genau der Schatz im Himmel? Ist es Tat an sich, also den Armen Geld und Güter geben, weil es steht ja gerade nach dem, ist es Tat an sich, wo der Schatz im Himmel darstellt? Oder ist es nicht vielmehr das Bewusstsein vom Loslassen und vom Weggeben von dem, wo der Jüngling sein Herz dran gehängt hat? Es geht um eine Haltung. Es geht um eine Haltung, woran hänge ich mein Herz. Und der Prediger sagt, wenn du an irgendetwas hängst, wo unter der Sonne ist, dann ist es Haschen nach Wind. Und Jesus ist auch dieser Meinung. Er fordert uns an anderen Stellen auch in der Bibel auf, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, weil Schätze im Himmel viel wichtiger sind als die irdischen Schätze, weil sie nämlich unvergänglich sind. Leider auch unsichtbar, finde ich. Ich habe gerne Sachen, die man sieht. Was sind denn Schätze im Himmel? In der Bibel wird das Himmelreich als Schatz im Himmel beschrieben. Das Himmelreich ist unvergänglich. Das Himmelreich ist nicht nichtig. Und es steht, er fordert uns auf, trachtet zuerst nach dem Himmelreich. Auch da habe ich mich wieder gefragt, was heisst denn das? Wie mache ich das konkret? Ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel einfach darum geht, das zu machen, was Jesus in seinen Gleichnissen uns gesagt hat, weil er viel Himmelreich als Gleichnis darstellt. Über das könnte man Stunden reden. Ich habe jetzt nur ein paar Gleichnisse rausgenommen und die Moral der Geschichte zusammengefasst. Also zum Beispiel, gib dein ganzes Leben hin. Gib deinen ganzen Besitz hin. Kehr um zum Vater. Kümmere dich um die Armen und die Kranken. Lieb deinen Nächsten. Vergib. Mach etwas aus deinem Anvertrauten. Bring Frucht. Bau auf ein starkes Fundament. Fang bei dir selber an. Und so weiter. Ich glaube, wir kennen alle Gleichnisse und sonst dürft ihr gerne mal eine Bibel mitnehmen und eins lesen. Sie sind sehr einfache Geschichten. Und daraus verstehen wir gut, was wir machen könnten. Die dritte Aussage, die Jesus macht, ist: Folg mir nach. Er geht da nochmal einen Schritt weiter als der Prediger. Der Prediger sagt nämlich: Fürchte Gott. Jesus sagt: Folg mir nach. Ich glaube, man kann Gott fürchten, ohne Jesus nachzufolgen. Jesus wünscht sich aber Nachfolge. Totale Hingabe von deinem Leben. Er sagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und er wünscht sich unser Herz. Am Prediger sein Fazit geht aber ja noch weiter. Es steht nämlich: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Der Verfasser vom Prediger, der hat vor Christus gelebt. Er hat also die Erlösung von Christus gar noch nicht gekannt. Und gleich hat er die Hauptsache vom Fürchte Gott und halte seine Gebote schon verstanden. Ich finde das mega faszinierend. Bei ihm hat das vielleicht geheissen: halt die 10 Gebote oder die 613. Wir leben nach Christus und haben darum, ich sage jetzt einmal, eine messianische Perspektive. Jesus steckt die Messlatte gerade noch höher, obwohl 613 Gebote schon unglaublich viel sind. Aber er steckt sie eben nicht unbedingt höher in einer Anzahl, sondern er steckt sie irgendwie anders. Er wünscht sich nämlich, genau wie ich es gerade gesagt habe, er wünscht sich nämlich einfach unser Herz. Und das ist die Einladung von Jesus an Jüngling. Und es ist auch eine Einladung an uns und eine Einladung an die ganze Welt. Folg mir nach. Das ist in meinen Augen der grösste Schatz im Himmel, wenn du Jesus nachfolgst. Und wenn du Menschen dazu inspirierst und ihnen hilfst, das auch zu tun. Ja, es ist alles nichtig und bedeutungslos. Ein guter Mensch zu sein, die Welt ein bisschen besser zu machen, die Welt ein bisschen gerechter zu machen, den Menschen gut zu tun, wenn es schlussendlich nicht auf Jesus hinweist. Vielleicht stehen wir dann zwar bei den Menschen toll da, weil wir machen ja gute Sachen und wir sind wertvolle Kollegen, aber Ewigkeitswert hat das keinen. Weil wenn du und die anderen die Einladung von Jesus «Folg mir nach» nicht annehmen, dann wird es für ein Kamel einfacher sein, durch ein Nadelöhr zu gehen. Ich möchte euch zum Schluss noch sagen, erzählen, ein bisschen plakativ, aber auch persönlich, wieso das Buch vom Prediger mein Lieblingsbuch ist. Ich liebe das Buch, weil es meinen jetzigen Erkenntnisstand trifft. Ich habe am Anfang von den Menschen aus verschiedenen Hintergründen geredet. Und Gott hat ihnen andere Sachen zugesprochen. Der Prediger, der trifft meinen Hintergrund. Obwohl ich nicht so reich bin oder vielleicht so, eben königlich wie er. Ich liege manchmal in der Nacht wach und ich frage mich, ich stelle mir dann so ein bisschen vor, wenn mir jetzt wieder ein Engel erscheinen. Wir haben es eben vor 2 Wochen auch von denen gehabt. Ich stelle mir dann einmal vor, jetzt kommt da so in den Krippenspiel die kleinen herzigen Kinder mit ihren Flügeln und dem Heiligenschein und die strahlen da so herzig vor sich an. Fürchtest du dich vor denen? Wenn jetzt ein 3,5 Meter hoher Kasten vor mir steht, schwer bewaffnet und mich anstrahlend wie ein Skiwerfer von einem Fußballstadion, okay, dann würde ich auch Zusage brauchen, fürchte dich nicht. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich habe eben nicht verstanden, wer Gott ist. Und wenn ich das nicht verstanden habe, dann kann ich ihn auch nicht fürchten. Und darum liebe ich den Prediger, weil er mir das näher bringt. Ich liebe den Prediger auch, weil ich mich dort ein bisschen verstanden fühle. Ich bin ein Mensch, der gerne da oben rumstudiert und analysiert und beobachtet und grübelt. Aber lieber darüber nachdenken als machen. Wenn es jetzt der Salomo war, der das geschrieben hat, dann behaupte ich, für ihn war es auch schwierig, um es umzusetzen. Er hat auch lieber darüber nachgedacht. In einem Monat werden wir auch wieder, und das ist dann wahrscheinlich die letzte Predigt, zu diesem Buch haben, wie es darum geht, Weisheit richtig zu leben. Und ich finde das cool. Ich bin eben ein Mensch, der sehr gerne oben umstudiert und ich habe das Privileg, mit einem Mann zusammenzuleben, wo ich finde, der hat eben begriffen, was es heisst, das auch auf den Boden runterzubringen. Und das Dritte, wieso ich das Buch vom Prediger liebe, das Buch ist so abgrundtief ehrlich. Okay, ich gebe es zu, es entspricht mir eben, weil es manchmal wirklich so unglaublich deprimierend und pessimistisch klingt. Zum Beispiel schreibt er, dunkles Haar wird auch mal grau. Viel studieren ermüdet den Körper. Wenn ich sterbe, muss ich ja trotzdem alles dem hinterlassen, was nach mir wird sein. Und wer weiß schon, ob der gescheit oder dumm wird sein. Wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, ja, dann hat der Beschwörer auch keinen Vorteil mehr. Es hat so viele Sachen, die ich finde, ja, es ist ja auch manchmal deprimierend. In meinen Worten würde es vielleicht heissen, erkennen, dass 560 PS auch verkratzt werden können, ist auch pessimistisch. Oder dass 150 Quadratmeter auch geputzt werden müssen. Oder dass ein spektakulärer Sieg vom FCZ mein Leben jetzt nicht unglaublich fest verändert. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar ernsthaftere Erkenntnisse, die mich manchmal deprimieren können. Zum Beispiel, dass ich meinen Mann oder meine Kinder nicht festheben kann. Oder dass gute, vorbildliche Menschen unheilbar krank werden können. Oder dass ich die Ehe von meinen Freunden nicht retten kann. Und, und. Der Prediger, der sieht das alles auch. Und darum fühle ich mich in diesem Buch verstanden. Aber der Prediger, der nimmt mir eben auch in allem das Recht, in dieser Haltung vom depressiven Opfer zu verharren. Weil offensichtlich habe ich in diesen Punkten nicht begriffen, dass ich einen Erlöser brauchen würde. Der Prediger legt für mich eine unglaublich schöne Grundlage für das Evangelium. Weil wenn du nicht begriffen hast, dass Gott Gott ist, dann ist alles nichtig. Amen.